Weil wenn ich gut vorbereitet bin, dann ist es nach wie vor immer noch so, dann kann man weiterhin finanzieren und kriegt auch gerne Geld von der Bank, weil die Banken verdienen ja letztendlich Geld durch Kredite. Also die wollen ja schon Geschäft machen. Es ist nicht so, dass das Geschäft eingeschlafen ist und die das aktiv blockieren. Sie sind aber picky geworden, was die Kunden angeht.
Eine gute Nachricht. Wenn die Banken pickier werden, das bedeutet, dass wir im Einkauf bessere Chancen haben, weil Deals platzen bei unseren Konkurrenten.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Die Banken drehen aktuell durch. Ist das wirklich so? Oder kriegt man noch gute Finanzierung? Was passiert mit den Zinsen? Frieden jetzt wieder im Iran-Krieg. Wir werden sehen, aber es ist unfassbar turbulent und es gibt eine Menge, was man wissen kann gerade, um viel besser in den Immobilienmarkt reinzuschauen, speziell in den Bankenmarkt, in den Finanzierungsmarkt. Das wiederum differenziert uns als Immobilieninvestoren enorm, schafft uns einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist die Aufgabe von diesem Podcast, das große Banken-Update. Ich mache es nicht alleine, ich habe zwei Profis dabei, den Stefan und den Marius von der Interhyp. Hallo Stefan, hallo Marius.
Hi Marco, schön dabei zu sein. Hi Marco.
Ja, also Stefan, du bist Vorstand bei der Interhyp. Interhyp ist Deutschlands größter Finanzierungsvermittler. Ihr macht wie viel Finanzierungsvolumen im Jahr?
Ja, letztes Jahr so gut 26 Milliarden, also schon eine große Zahl.
26 Milliarden, auch ein signifikanter Anteil Kapitalanlagefinanzierung wirklich mittlerweile, kann man sagen. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ihr habt logischerweise Arbeit mit allen Banken zusammen. Ihr macht ständig Finanzierung für eben Menschen, die Immobilien kaufen. Das heißt, ihr wisst auch wirklich, was im Markt passiert, was mit den Banken passiert. Und Marius, du bist spezialisiert auch nochmal auf Kapitalanlage bei der Interhyp. Ja? Das heißt, wir können von dir jetzt gleich genau lernen und so wird es auch aufgebaut sein. Der zweite Teil, werden wir darüber reden, wirklich, was ist gerade bei den Banken los? Konkrete Tipps, wie kriege ich jetzt die beste Finanzierung? Ja? Und wenn es auch schwieriger wird, was es teilweise wird im Moment, wie kriege ich das eben hin? Und der erste Teil reden wir über den Markt, die Zinsentwicklung, auch Immobilienpreisentwicklung. Ihr habt unfassbar interessante Daten, Stefan, in die will ich quasi auch gleich mit dir zusammen reingucken. Wir haben auch ein paar Folien, also wer das hier auf YouTube sieht, kann da reingucken. Wir werden es aber so machen, dass man es auch auditiv gut verstehen kann. Okay, Zinsentwicklung. Stefan, erzähl mal die letzten Monate, was ist passiert? Déjà-vu zu 2022 oder wie habt ihr das erlebt, was da passiert ist?
Ja, Déjà-vu ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also im Endeffekt sehen wir 2026 im Kleinen, was wir 2022 im Großen gesehen haben, nämlich ein neuer Krieg, der sich entwickelt hat, recht überraschend, und der dazu geführt hat, dass die Energiepreise deutlich gestiegen sind und die Angst vor Inflation deutlich gestiegen ist. Das hatten wir 2022 mit dem Krieg in der Ukraine und jetzt im Jahr 2026 mit dem Iran-Konflikt. Und im Endeffekt hatten wir damals einen Zinssprung von 1-4% in relativ kurzer Zeit, 2022. Und jetzt einen Zinssprung ungefähr um 40 Basispunkte, also 0,4%, so von 3,7 auf 4,1% für eine 10-jährige Finanzierung. Also innerhalb von relativ kurzer Zeit nach Kriegseinstieg sind die Zinsen Einfluss auf den Markt.
Das ist, ich habe gerade das Chart nebenbei aufgemacht, der Anstieg war ja 2022 riesig. Wenn ich das jetzt, ich habe euer Zinschart offen, ne? Wenn ich das jetzt auf 5 Jahre Zeitraum mir angucke, dann sieht man das kaum, den Iran-Krieg quasi. Ne? Muss ich schon auf, sagen wir mal, 6 Monate gehen und dann sehe ich deutlich, dass im März das eben massiv hochgegangen ist, diese sozusagen paar Basispunkte. Aber das habt ihr schon gemerkt, dass Leute deshalb, glaubst du, wegen dem Zinsanstieg oder warum werden die vorsichtiger?
Also wir merken schon, dass auch so relativ kleine Zinsschritte, und das ist ein kleiner Zinsschritt im Vergleich zu dem, was wir vor 4 Jahren gesehen haben, einen Einfluss auf die Nachfrage haben, einen Einfluss, der für den Markt haben. Wir sehen schon in unseren, einfach der Traffic auf unserer Webseite nimmt ab, das Interesse an Baufinanzierung nimmt ab, die Haushaltsrechnungen werden enger. Und weniger Kunden und Kunden können sich oder wollen sich die Finanzierung leisten, aber die Attraktivität von der eigenen Immobilie im Vergleich zum Mieten. Deshalb haben auch solche Zinsschritte um die 0,4 einen Einfluss auf den Markt. Ja, natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir vor 4 Jahren gesehen haben. Da war das ein Schock im Markt. Das hat die Baufinanzierungsnachfrage de facto halbiert innerhalb von kurzer Zeit. Das sehen wir jetzt nicht. Also der Markt geht weiter, es gibt weiterhin Transaktionen. Aber wie du sagst, die Kundinnen und Kunden sind ein bisschen vorsichtiger geworden.
Ja, Ja, okay. Jetzt lass uns doch gleich mal in diese Charts gehen. Wir haben uns gerade auch gesehen bei unserer Mastermind. Du hast sehr viele interessante Folien aufgelegt.
Ja.
Erstmal finde ich interessant, Folie 20. Ich springe ein bisschen, ja, für die Zuhörer erklärt, was wir hier sehen. Es ist abgetragen seit 1984 bis jetzt die Leitzinsentwicklung der EZB und damit die Bauzinsen. Und du sagst erstmal, es gibt gar nicht so eine direkte Auswirkung. Man sieht auch hier, was eben 2022 passiert ist. Die Bauzinsen sind zuerst gestiegen und dann der Leitzins.
Ja.
Exakt das gleiche passiert jetzt wieder?
Richtig, genau. Also im Endeffekt gibt es natürlich schon einen Zusammenhang zwischen Leitzinsen und Bauzinsen, aber Bauzinsen sind halt auf 10 Jahre die Zinserwartung und die reagiert im Normalfall ein Stück weit vor der EZB-Reaktion. Und das sehen wir in diesem Jahr, das haben wir auch im Jahr 2022 gesehen, dass sobald ein Krieg beginnt, der einen Einfluss auf Energiepreise haben kann, die Bauzinsen zeigen, weil die Inflation steigen, weil die Inflationserwartung steigt, die EZB aber mit Verzögerung reagiert und dazwischen ist so ein Abstand von 4-5 Monaten, also eine gewisse Entkopplung von Leitzinsentwicklung und Bauzinsentwicklung.
Okay, dann sag doch mal den Zuhörern, wie können wir denn dann jetzt vorhersehen, was passiert? Das würden wir ja so gern.
Das ist schwer. Also es ist immer leichter, die Reaktion der EZB zu antizipieren, weil da gibt es einfach eine klare Markterwartung. Bei den Bauzinsen ist es sehr, sehr schwer, langfristige Prognosen zu machen, weil de facto alles, was der Markt weiß an Erwartungen, ist schon in dem heutigen Baufinanzierungszins eingepreist. Also ihr sagt ja auch häufig im Podcast, man soll nicht versuchen, den Markt dazu schlagen oder irgendwie zu versuchen, schlauer zu sein als der Markt. Also ich glaube, das Beste, was ein Investor machen kann, ist, mit den heutigen Zinsen zu rechnen, die langfristig festzuschreiben, dann eine Unsicherheit aus der Kalkulation zu nehmen und wenn sich die Kalkulation rechnet, dann den Deal zu machen und wenn nicht, dann nicht. Aber zu antizipieren, was die Zinsentwicklung ist, ist meistens keine gute Strategie.
Ja, dann lass uns mal, also logisch, ne, genau, sagen wir so, ist ja immer interessant. Also du, was du mir mal verraten hast, man kann den Swap sich anschauen. Da kann ich zumindest ein paar Tage vorher sehen, was wahrscheinlich bei den Baufinanzierungen passiert, aber das geht halt nur für ein paar Tage.
Genau, das geht eigentlich nur, wenn man eigentlich einen konkreten Deal auf dem Tisch hat, dann kann man ein Stück weit optimieren im Tagesbereich, wie die Zinsentwicklung ist, weil der Swap reagiert täglich, das ist eigentlich der Refinanzierungssatz der Banken. Die Banken preisen aber teilweise täglich, teilweise aber auch mit Verzögerung. Das heißt, ich weiß, wenn der Swap steigt, dass die Banken in den nächsten Tagen ihre Zinsen nach oben anpassen werden, dann lohnt es sich schnell zu sein. Gleichzeitig, wenn der Swap irgendwie sinkt, dann weiß ich eigentlich, dass die Baufinanzierungskonditionen in den nächsten Tagen eher nach unten gehen werden und kann mir ein bisschen mehr Zeit lassen, beziehungsweise auch einen Deal, den ich gerade einreiche, vielleicht noch ein bisschen herauszögern. Also im Tagesbereich kann man da ein Stück weit optimieren. Und auch das lohnt sich, weil wir sehen gerade in den letzten Wochen deutliche Zinsschwankungen auch auf täglicher Basis. Es kann auch mal 8-9 Basispunkte an einem Tag hoch oder runter gehen. Das macht sich dann schon in der Kalkulation bemerkbar. Aber langfristig dazu sagen, ich warte jetzt mit einem Deal, weil ich glaube, dass die Zinsen sinken, ist meistens keine gute Strategie.
Ja. Okay, dann lass uns mal Szenarien aufmachen. Ich formuliere es mal, du sagst mir, ob es so simpel ist. Ja? Also ja. Irankrieg ist... sagen, okay, die Nummer beruhigt sich. Man sieht ja jetzt schon, während wir das aufnehmen, ist ein paar Tage danach ausgestrahlt, wer weiß, was schon wieder passiert ist, aber der Ölpreis hat sich eigentlich beruhigt, weil man hat das Friedensabkommen, also zumindest, ne, sieht so aus, jetzt keine Ahnung, jetzt können die es ja wieder, nehmen wir mal an, das beruhigt sich und das bleibt so, ja. Der Ölpreis bleibt unten, jetzt dann ist die Frage, wie sehr ist die Inflation jetzt schon in Gange? Also gibt es da jetzt noch eine Lohnpreisspirale hinten dran oder haben wir bald wieder eine niedrige Inflationserwartung? Aber ist es so simpel, dass wir sagen können, an der Inflationserwartung, die dann irgendwann ja auch zu den, also das versucht ja die EZB quasi sich selber herzuleiten, was sie für Inflation erwarten und der Markt leitet sich das her. Und daran hängt das, wenn das Szenario ist eben ist, ja, die Inflation, die läuft uns nicht davon, sondern das war es dann jetzt wieder weitestgehend und die geht dann halt wieder runter auf ihre 2,5-3% oder so. dann sehen wir auch wieder Bauzinsen, die zumindest das nachgeben, wo es vorher war. Dann sind wir vielleicht wieder eher bei, weiß ich nicht, 3,5 und gehen also wieder 0,5 runter. Und wenn es halt weiter eskaliert, dann ist nach oben quasi keine Grenze, je nachdem, wie schlimm die Inflation wegläuft.
Genau, also ich glaube, das Szenario hängt sehr stark davon ab, wie die Verhandlungen jetzt im Iran-Konflikt laufen. Also der Markt, der Swap ist jetzt wieder leicht unter knapp unter 3%. Also für die Baufinanzierungskondition kann man da ungefähr einen Prozentpunkt dann noch draufsetzen. Also um die 4 ist vielleicht die Baufinanzierungskondition. Also das ist schon, wie du sagst, 20 Basispunkte runtergegangen, weil es eine Hoffnung gab auf oder gibt auf jetzt einen dauerhaften Frieden. Und spannend wird es einfach sein, mit Blick auf die Zinsen, wie sich die Verhandlungen entwickeln, ob es wirklich eine Lösung gibt, die dauerhaft ist, an die der Markt glaubt. Dann gibt es, glaube ich, schon ein Szenario, dass die Zinsen wieder sinken können. Ich glaube nicht daran, dass es auf das Niveau von davor zurückgeht, weil de facto schon der Markt jetzt sieht, was für ein Risiko da in dieser Region besteht. Und das Risiko ist jetzt eingepreist. Selbst wenn es zum Frieden kommt und zu einer dauerhaften Lösung, wird der Markt das weiter beobachten und sieht einfach, wie instabil diese Region ist. Deshalb glaube ich nicht, dass in den nächsten 60, 90 Tagen der Markt wieder zurückgeht auf das Zinsniveau, was wir davor hatten. Gleichzeitig gibt es natürlich auch ein Szenario, wenn die Verhandlungen scheitern, dass die Zinsen wieder steigen werden. Also ich glaube, mein Marktausblick hängt sehr stark an diesen Verhandlungen. Wenn man es anders formuliert, wenn man irgendwie schauen will, wie die Zinsen gerade sind, kann man auch zur Tankstelle gehen und den Ölpreis sich anschauen. Also im Endeffekt habe ich da eine Parallelentwicklung gerade. Je höher der Ölpreis ist, desto höher sind auch die Zinsen und umgekehrt gilt es genauso.
Ja, parallel ja, aber sogar eher eigentlich ein bisschen zu unserem Nachteil, habe ich das Gefühl. Also das ist so, nach oben wird alles mitgenommen quasi, ja, und nach unten aber irgendwie nicht. Wir schneiden das hier rein. Ich habe jetzt gerade den Swap auf, den habe ich neu gebookmarkt auch wieder, nachdem du mir das verraten hast, wie sinnvoll das ist, quasi den Swap nochmal kurz vorher mal anzugucken, und gucke 6 Monate an den Zeitraum, dann sehe ich eben genau quasi am 1. März, wo das losging alles mit Irankrieg, da sind wir bei 2,67. Dann gehen wir auf einen Höchststand hoch von irgendwie 3,2 bis vor kurzem auch noch bei 3,1. Jetzt sind wir bei 3,0. Jetzt hast du gerade ganz aktuell kommentiert, was 2,9, 2,8, was hast du gesagt? Wo sind wir da?
Ich glaube 2,98 sind wir heute jetzt.
Also man ist ja nicht wieder runter. Also das ist nicht so, dass der Ölpreis ist schon wieder unten. Der Ölpreis ist auf im Prinzip Niveau Vorkrieg, jetzt gerade kurz, wer weiß, ob das hält, ne? Das ist ja auch eine Frage. Aber so schnell mit runter ist dann der Swap leider nicht.
Ja, der Markt traut den Verhandlungen noch nicht ganz. Also ich glaube, da gibt es einfach zu viele Unsicherheiten noch über die Punkte, die verhandelt wird, dass der Markt jetzt schon schneller reagieren würde. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, selbst wenn es einen dauerhaften Frieden und eine dauerhafte Vereinbarung gibt, dass der Markt ganz wieder auf das Niveau kommt von vor dem Krieg, weil einfach ein Risiko jetzt in der Region besteht, was dauerhaft eingepreist werden muss, selbst wenn es zu einer erfolgreichen Verhandlung kommt. Aber im Endeffekt ist es schon spannend, weil de facto in den letzten Wochen, wenn man das beobachtet, immer die Pressemitteilung, Verhandlungen drohen zu scheitern, Swap steigt. Ja. Pressemitteilung, gute Aussicht auf die Verhandlung oder Waffenstillstand vereinbart, Swap geht runter. Also du siehst schon diese 1:1 Korrelation zwischen der Nachrichtenlage und dem Zinsniveau.
Ja, und ich glaube, jetzt wird es wieder Zeit für den Kommentar, den du schon halb gemacht hast, den wir jetzt nochmal unterstreichen müssen. Das macht irgendwie auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Das ist auch interessant. Ja. Aber es sollte nicht allzu viel Einfluss auf euer Investieren haben. Also für Buy and Hold spielt das, also natürlich, ne, wenn ihr gerade am Deal dran seid und so einen kleinen Tipp berücksichtigt, ich nehme nochmal ein paar Basispunkte irgendwie besser oder schlechter mit, das natürlich hat das finanziellen Impact, aber nicht dermaßen. Viel, viel schlimmer ist, ich mache gar keinen Vermögensaufbau, weil ich versuche Market Timing. Das ist eine Katastrophe, ne? Buy and Hold ist kein Market Timing. Buy and Hold bedeutet, ihr habt etwas, was langfristig funktioniert, indem die Inflation für euch arbeitet, euer Geld hebelt, weil ihr eine gute Finanzierung habt. Und so funktioniert Buy and Hold. Wer jetzt natürlich super hart am Wind segelt und Immobilien handelt und jetzt, sagen wir mal, eingekauft hat bis zur Unterkante, bis zur Oberkante, was er sich gerade noch leisten kann und dringend im Abverkauf alles abverkaufen muss, der muss natürlich sehr, sehr genau zuhören und sagen, oh, ich habe ja gerade zwischen den Zeilen auch gehört, ne, der Stefan sagt schon, da kommen deutlich weniger Anfragen rein, das bedeutet deutlich weniger Kaufinteresse, ganz einfach, wenn die Zinsen ein paar Punkte hochgehen. Der muss jetzt hoffen, dass auf gut Deutsch Trump keine Scheiße baut.
Ja, definitiv. Und zusätzlich zu dem, was du sagst, ich habe das vor das Chart 20 aufgelegt, da sieht man ja auch, dass das heutige Zinsniveau jetzt nicht unbedingt teuer ist im langfristigen Vergleich. Ja.
Also mal vorlesen, 1990, 10% Zinsen.
Genau, also unsere Elterngeneration hat noch zu ganz anderen Zinsen finanziert. Eigentlich war die Ausnahme eher das im langfristigen Vergleich, was wir jetzt in der Zeit vor 2022 gesehen haben, also diese absoluten Niedrigzinsen, das war eher eine historische Ausnahme. Also ich glaube, das jetzige Zinsniveau ist weiterhin ein Niveau, mit dem man eigentlich gut arbeiten kann, wenn man langfristig denkt.
Was schon auffällt, ist, der Anstieg 2022 ist in seiner Steilheit schon beispiellos, ne?
Absolut. Also das war auch ein Schock für den Markt. Ja. Gerade nach so einer langen Zeit der Niedrigzinsen, dass es so schnell so hoch geht. Und gerade deshalb, weil das so kurzfristig kam und auch so unerwartet, hat der Markt dann auch sehr massiv reagiert, ja, was das Thema Nachfrage betrifft und Immobilientransaktionen in Summe.
Ja. Okay, jetzt kommen wir gleich noch auf die Preisentwicklung. Da hast du nämlich auch ein paar interessante Daten. Und dann werden wir, wie gesagt, konkreter arbeiten mit den Banken. Maris, ich möchte dich trotzdem schon mal kurz jetzt fragen. In den Gesprächen mit den Kunden, denen die potenziell eine Immobilie kaufen, ist der Iran-Krieg ein Thema? Ist die Angst vor Inflation ein Thema? Ist da Zinstiming sozusagen ein Thema, dass das probiert wird?
Also der Iran-Krieg an sich ist, ich würde sagen, ein generelles Thema, aber es ist jetzt kein Angstthema bei den Kunden, wo gesagt wird, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich das kaufen sollte. Also das definitiv nicht. Natürlich muss man aber sagen, dass der Iran-Krieg einen sehr starken Einfluss auf eben die Zinsen haben kann oder auch schon gehabt hat. Und dementsprechend sind die Kunden aktuell eher verhalten, das merkt man auch in der Nachfrage, ob sie jetzt gerade in diesem Moment kaufen wollen oder nicht, wo ich finde, was für die Investoren natürlich auch wieder gleichzeitig eine Chance bietet. Weil wenn immer mehr Menschen sich zurückhalten, haben die, die kaufen wollen, natürlich auch die Chance, dann zu sagen, jetzt kann ich zuschlagen.
Absolut. Also wir nehmen das ja auch wahr, überall logischerweise, ne? Weil wir auch viel quasi exponiert sind mit Reichweite, selber Immobilien, ist alles. So, wir nehmen wahr, ein Kaufinteresse flacht ab durch Unsicherheit erstmal und logischerweise im Speziellen dann auch durch steigende Zinsen. Und dann sind wir in Murnau, wo Stefan gerade zu Besuch war, und da sitzen 30 Investoren, ja, und ich frage so, wer kauft jetzt gerade ein? Und 29 von 30 kaufen. Und der nicht kauft, ne, sagt, weil ich gerade so viele Projekte habe. Also das ist krass, wie Unsicherheit verstanden wird als Chance, aber es natürlich nicht so einfach ist. Also ich habe so abgeleitet daraus, du musst halt jetzt mutig sein, aber du musst auch fleißig sein. Also mutig und faul ist auch ein Problem. Ja? Also dann eben mir nicht Mühe geben mit einer guten Finanzierung finden, mir nicht Mühe geben mit einem gutes Objekt finden, dann kaufe ich jetzt halt auch über Markt ein und mache halt auch einen schlechten Deal. Ja?
Und dann vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Wenn du jetzt nicht kalkuliert gut einkaufst, dann hast du irgendwann relativ schnell ein Bonitätsproblem. Ja. Und dann scheitert es. Du kannst ja den besten Deal der Welt haben, wenn deine Bonität nicht mehr ausreicht, um die Finanzierung zu bekommen, dann ist auch das beste Objekt der Welt nichts mehr wert.
Ja, 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 unbedingt. Ne? Also wer schlecht einkauft zu schlechten Marktwerten und das noch 2-3 Mal wiederholt, verbaut sich auch einen Weg, sich da möglicherweise einen etwas größeren Bestand aufzubauen. Ja. Okay, jetzt gehen wir zu Preisen und dann auch noch interessant gleich, so kommen wir, dann wird es ein bisschen konkreter zu Finanzierungsstrukturen, wie viel Eigenkapital wird denn eingesetzt und so. Preise erstmal, Chart 13, Stefan, da steht drüber, Immobilienpreise haben sich in der Niedrigzinsphase mehr als verdoppelt. Genau, erzähl mal aus deiner Sicht, was hier auf dem Chart zu sehen ist.
Genau, also wir haben einen Interp-Immobilienpreisindex, wo wir basierend auf unseren Transaktionsdaten, das sind einige, einen Warenkopf bilden von Immobilien und schauen, wie sich deren Preis verändert hat über die letzten Jahre. Und da sehen wir halt sehr deutlich diese Preissteigerungen. Also im Nominalbereich haben wir fast eine 2,5-fachung von 2010 bis 2022 innerhalb von 12 Jahren. Natürlich getrieben, das sieht man auf dem Chart auch, durch die sehr niedrigen Zinsen, die einfach den Immobilienkauf sehr attraktiv gemacht haben. Und was man sieht, dass der Zinsanstieg im Jahr 2022 zu einer Preiskorrektur geführt hat. Das heißt, die Preise sind so versus Peak um vielleicht 20% zurückgegangen. Aber seit dem Jahr 2024 steigen die auch schon wieder langsam wieder an, sodass ich mich jetzt auf der Nominalbasis eigentlich wieder dem Peakpreis annähere. Wir sehen aber schon auch da jetzt seit 2026, 2025, wenn die Zinsen wieder ein bisschen höher geworden sind, sieht man auch gleich, dass der Preis reagiert und die Preisentwicklung abflacht. Also man sieht einfach diese direkte Korrelation zwischen Zinsen und Preisen.
Ich möchte unterstreichen, wie wertvoll diese Daten sind. Man fragt sich ja immer, wo der Immobilienmarkt hingeht. Und es ist nicht ganz so leicht. Es ist nicht wie beim Aktienmarkt, wo das einfach klar ist. Tagesaktuell werden die Kurse ermittelt, das minutenaktuell. Bei Immobilien ist das nicht so einfach. Ihr habt ziemlich coole Daten, weil ihr ja die Finanzierungen macht. Das heißt, ihr wisst auch wirklich die Kaufpreise.
Genau, wir haben tatsächlich die Abschlussdaten, die nutzen wir für diesen Immobilienpreisindex. Die kann sich aber auch jeder Interessent auf unserer Webseite, wenn er eine Adresse eingibt und den Zustand von seiner Immobilie, die er kaufen will, zugänglich machen. Da geben wir basierend auf unseren Transaktionsdaten eine Preisindikation, die aus unserer Sicht fair ist. Also man kann auf unserer Homepage de facto Marktpreise sich anschauen und auch Preisentwicklung in der jeweiligen Region.
Das ist ja, und wie gesagt, also was anderes, also eure Daten, die hat nicht jeder, weil ihr die Finanzierungsabschlüsse seht. Das ist
genau, eben genau. Also wir sehen ungefähr 40% des deutschen Marktes an Abschlüssen und wissen, welche Preise erzielt werden und haben dann, glaube ich, ein sehr gutes Ohr am Markt.
Ja. So, und trotzdem, also ich weiß, dass eben das sehr, sehr interessant ist, wo sich Immobilienpreise hinentwickeln. Ne? Kann man gerade wieder denselben Disclaimer machen. Ne? Also mit Preisentwicklung da sozusagen rumzuspekulieren und nur darauf zu gehen, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber genau wie du es dann gerade sagst, was eben trotzdem wir ja alle machen wollen, wir wollen zum jeweiligen Zeitpunkt zu einem guten Marktwert einkaufen, also im Idealfall unter Marktwert, ja, weiß ich nicht, 10%, 20%, 30% unter Marktwert. Das geht halt bei Immobilien, weil es ein intransparenter Markt ist. Also nicht jeder zahlt das, was auf der Preiskurve steht, sondern es kommt nur darauf an, wie sehr möchte der Verkäufer gerade verkaufen und wie gut können wir quasi einkaufen, wie viel Angebote geben wir ab, weil wir an vielen Deals gleichzeitig dran sind, bis wir uns dann wirklich Mühe geben, das Beste zu finden.
Ja, absolut.
Jetzt, aber dann trotzdem nochmal in die Preise rein, weil das eben interessant ist. Man sieht eben wirklich das denken vielleicht viele nicht, die Preise sind fast wieder auf dem Niveau vom Peak Anfang 2022.
Genau, zumindest auf Nominalebene. Real, wenn man Inflation mit berücksichtigt, dann noch nicht, weil es gab ja auch eine ordentliche Inflationsentwicklung in den letzten Jahren. Aber auf Nominalpreisebene sind sie fast wieder auf Peak. Mit einem großen Unterschied je nach Stadt. Wir haben auch das Chart 16. Marco, vielleicht kannst du das einblenden. Dann sieht man eben diesen Immobilienpreisindex für verschiedene Städte. Und was da auffällig ist, dass gerade die A-Städte München, Berlin, Frankfurt haben wir jetzt eingeblendet, noch unter dem Preisniveau sind vom Peak, während so B- und C-Lagen, also wir haben jetzt mal Schwerin und Chemnitz eingeblendet, beispielshaft schon über dem Peak-Niveau sind. Also die Reaktion auf Zinserhöhungen oder generell auf Zinsveränderungen sind am stärksten in den A-Lagen. Was doch durchaus erstaunlich ist. Normalerweise sagt man ja immer, A-Lagen sind preisstabil, egal welche Krise kommt oder welche Zinsentwicklung kommt. Aber die Daten zeigen eigentlich ein anderes Bild, dass die Korrektur in den A-Städten am größten war nach der Zinserhöhung.
Ja, also sieht man wirklich ganz deutlich an dem Chart. München tut sich am schwersten. Vielleicht kann man das mal, da ist es quasi hier auf nominal im Juni 2020 quasi, startet es bei 100. So, dann ist München am Peak bei 120 und ist jetzt wieder zurück bei 108 oder so.
Ja. Ja.
Chemnitz ist am Peak bei 130 auf diesem Index und ist jetzt bei 138. Also deutlich drüber. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert, weil wir wissen ja alle, wie sicher A-Städte sind. Das ist also ganz klar, dass eine Wohnung in München, die wird in 20 Jahren auf jeden Fall sehr viel mehr wert sein, weil das ist extrem, ne? Wie groß die Nachfrage ist, wie klein das Angebot ist, das weiß jeder. Bei Chemnitz rümpfen viele die Nase, ja, wenn wir ein Investoreninterview machen, hier auf dem Podcast, in den Kommentaren, habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja, in Chemnitz investiert, dann siehst du in der Kommentarspalte schon, oh, Chemnitz, ne? Ob das langfristig und so. Ist auch richtig, muss man wirklich aufpassen, glaube ich, mit wirklich strukturellem Leerstand und ne, da gibt es möglicherweise irgendwann zu wenig Mietnachfrage und so. Aber jetzt mal kurzfristig durch quasi diese Krise, also jetzt wir reden über die große Krise von 2022, den großen Zinsanstieg, hindurch haben sich die Preise schneller wiederholt, sind sogar drüber. macht ja insofern Sinn, als dass ihr habt in den Daten logischerweise viele Eigennutzer. Wir reden hier über ausschließlich Eigentumswohnungen, oder?
Das ist jetzt, da sind noch Häuser auch dabei, aber das sind größtenteils Eigentumswohnungen.
Also natürlich. Größtenteils Eigentumswohnungen. Da ist natürlich Leistbarkeit ein großer Faktor. Kennt man, ne? Und das, also ein Käufer in München, auch ein Mieter in München, geht sowohl mit der Miete als auch mit der Bankrate, muss schon sehr nah an seine Leistbarkeitsgrenze gehen für Wohnen, während er das in Chemnitz auch nicht tun muss. Da war noch mehr Platz. Ne? Das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Effekt, der hier auch drin ist.
Und das, ich will das vielleicht nochmal, um dafür zu sensibilisieren, was wir ja oft vergessen, wir hatten ein Zinsniveau 2020 von 1%. Jetzt liegen wir irgendwo bei 4%. Und es ist ja nicht plus 3 oder 4% gestiegen, sondern, also wirklich in der Vervielfachung, sondern um 400%. So. Und das merkst du ja natürlich in den Städten, wo wir eh schon sehr hohe Kaufpreise haben, wo die Leistbarkeit eh schon am Limit war, auch bei 1%. Und wenn sich dann natürlich der Zinsmarkt so exponentiell nach oben entwickelt, dann reagiert das am allerstärksten natürlich in den Top-Lagen. Ja, dann ist die Leistbarkeit da eben nicht mehr gegeben oder nur noch für eine sehr geringe Käuferschicht. Und das merken wir natürlich, doof gesagt, jetzt in Chemnitz, ne, in östlicheren Städten eher weniger, weil die Preise da eh schon noch nicht so super hoch waren im Vergleich zu 2020.
Leite ich ehrlich gesagt draus ab, für uns selber, aber weiß das auch von einigen anderen, dass eine große Einkaufschance in den Arsch stellt. Weil, da brauchen wir nicht drüber reden, dass ich lieber am Ende eine Wohnung in München habe wie in Chemnitz. Jetzt ist München ein Extrembeispiel, aber gehen wir mal ein bisschen vielleicht B-Stadt-mäßig, ne? Wo man sagt, wow, da komme ich jetzt gerade. Und das ist wirklich erkennbar, ist ja logisch, weil wenn die A-Stadt jetzt gerade günstiger ist im Verhältnis, dann die Speckgürtel, die werden nicht die A-Stadt quasi überholen, das passiert nicht, sondern da kannst du dann jetzt zu wirklich adäquaten Renditen auch eigentlich einen ziemlich guten Einstieg finden. Also es ist wirklich eine gute Zeit, wenn man halt das dann reinfahren, was du gerade sagst. Ne? Das muss die Kalkulation erstmal verkraften. Ne? 300-400% Zinsanstieg, also ne, mit Tilgung und so, die geht runter und einfach, ja. Keine Ahnung, wenn sich Bankraten verdoppeln, sind wir mal vorsichtig. Das muss in den Preisen berücksichtigt werden, wurde es aber eben schon auch, ne, weil es deutlich Preisrückgänge gab und jetzt kann ich wahrscheinlich einen ganz guten Einstieg finden. Also ich bleibe einfach Fan von B-Städten. Es ist unfassbar, wenn ich durch unser Portfolio gucke, wie die performen, wie schön die von Anfang an eigentlich gar keine große Zuzahlung brauchen, es sei denn, ich kaufe massiv Underrent, was wieder eine andere Chance in sich bietet. Ne? Also da bin ich einfach großer Fan von.
Ja, aber das Chart sagt ja eigentlich genau das, was du beschreibst, dass sich die Renditen ein bisschen näher zusammengekommen sind zwischen A- und C-Städten. Ja, die C-Städte sind vielleicht ein bisschen schlechter geworden, die A-Städte ein bisschen besser, durch diese Unterschiede in der Preisentwicklung. Und gleichzeitig habe ich natürlich eine enorme Mietfrage in den A-Städten, die uns langfristig irgendwie auch für Sicherheit sorgt. Und was auch klar ist, wenn die Zinsen mal wieder runtergehen sollten in den nächsten Jahren, dann werden die A-Städte von den Preisen umso stärker zurückschlagen, weil da halt die Attraktivität dann entsprechend dann wieder zurückkommt.
Ja, und dann bin ich mit der besseren Rendite eingestiegen.
Ja.
Ja, und habe quasi schon einen besseren Cashflow und dann zieht die Wertentwicklung nach. Also ich denke, ja, glaube ich auch, weil das ist genau das, super, dass du gerade sagst, das Chart sagt eigentlich genau das. Und in, weiß ich nicht, sagen wir mal 2020, 2021, ne, wo das alles so, du hast fast keine Renditen mehr bekommen. Es war extrem schwer, irgendwie gute Renditen zu bekommen. Dann sind sie alle in Chemnitz gelandet. Weil sie, ja, da gibt's ja noch, die weiß ich nicht, 8%er, ja.
Ja.
Und dann sag ich, ja, klar, aber wer weiß, ja, ob du in 20 Jahren noch vermieten kannst. Dann musst du hoffentlich in Chemnitz hast du dann nahe des Kirchturms gekauft, sozusagen. Ne? Ein Chart noch, dass davor die Preiskorrektur war größer für ältere Baujahre. Reden wir hier, also ich sag kurz, was auf dem Chart steht, ne? Da sieht man wieder die Preiskurve von euch, jetzt aber unterteilt nach Baujahren. Baujahr nach 2010 oder Baujahr vor 1990. Das geht quasi auseinander. Also bis 2021 geht das schon langsam auseinander. Da liegt das, also wirklich interessant, von 2020 bis 2021 kein Unterschied. Die Preisentwicklung läuft gleich für die Bau. Also das heißt nicht, dass sie gleich teuer waren, die Immobilien, aber die Preisentwicklung läuft gleich. Dann geht das langsam auseinander. Also die verlieren etwas, die älteren Baujahre. Dann Ukraine, Krieg, das ganze Energiethema explodiert ja auch in der Presse sozusagen. Angst vor, ne, oh Gott, ich muss jetzt sofort meine Heizung machen und so, großes Energiegesetz und so weiter, geht massiv auseinander. Das ist der Effekt, oder? Es geht um um das GEG genau. Wahrscheinlich damals.
Genau, also es geht natürlich um auch real um gestiegene Energiepreise, die bei den Kundinnen und Kunden im Blick auf die Nebenkosten dazu geführt haben, dass sie sehr stark selber auf das Thema Energieeffizienz schauen. Aber natürlich gab es zusätzlich in dieser Phase noch eine enorme Unsicherheit. Was kommt da von der Gesetzgebung an Regulierung für die Zukunft und wann muss ich wie genau meine Heizung austauschen? Und diese Unsicherheit spiegelt sich halt in einem deutlichen Preisabschlag nieder für, man könnte es auch nach Energieklassen darstellen, für Immobilien mit älterem Baujahr oder niedrigen Energieklassen. Und die Unsicherheit ist jetzt ein Stück weit wieder mehr raus, sodass sich die Preise wieder etwas angenähert haben in den letzten Jahren.
Genau, aber eben nicht mehr so, wie es davor war. Also es ist so, ja. So die Hälfte vielleicht. Wer sich's anguckt und als Video und meine Maus sieht hier, also der Abstand zwischen sozusagen die Baujahre 2010 zu eben vor 1990, der Abstand wird sehr, sehr groß. 2024 ist er am größten. Jetzt, und dieser Abstand hat sich vielleicht jetzt halbiert und ist noch zwei Drittel groß von dem Abstand von 2024. Also es ist ein bisschen Schärfe raus aus dem Thema, sieht man in dem, aber nicht, es ist nicht weg.
Ist nicht weg, nee. Also das ist auch richtig, dass es nicht weg ist, weil das Thema geht ja auch nicht weg. Ja, das ist vielleicht der Druck, den wir noch 23, 24 hatten, ist vielleicht weg, aber langfristig kommt das Thema auf uns zu und da ist es auch richtig, dass dein Preisabschlag entsprechend berücksichtigt wird.
Wäre jetzt genau meine Folgefrage, hatten wir auch bei der Mastermind, sagte einer, also aus Bankensicht und das, was da jetzt kommt mit, wie heißt es jetzt, nicht mehr GEG, sondern GMG, Gebäudemodernisierungsgesetz, braucht jede Regierung seinen eigenen Namen für sowas, ist klar, sagt er, nicht mehr schlechter als Energieeffizienzklasse D kaufen, kauft er nicht mehr. Irgendwann ist das vielleicht relativ bald auch nicht mehr finanzierbar, weil das von hinten rum quasi an die Banken da gegeben wird, dass sie da strenger sein müssen.
Ja, Marius, kannst du gerne ergänzen, aber wir sehen schon auch mit Blick auf die Banken, dass die Finanzierbarkeit von schlechten Energieklassen nachgelassen hat in den letzten Jahren. Es gibt einige wenige Banken aus meiner Sicht, die jetzt G&H gar nicht mehr finanzieren, aber es gibt schon immer mehr Banken, die halt einen Aufschlag verlangen auf die Zinsen. Und das muss man natürlich in der Kalkulation berücksichtigen.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Gerade Gebäude Energieeffizienz G&H werden mit Zinsaufschlägen, ich heiße immer so im Durchschnitt, ja, 0,2, 0,3 kann da schon bei manchen Banken on top kommen. Und jetzt ein wichtiger Punkt, wenn ich nichts mache, das bedeutet, ich kaufe ein schlecht energetisch saniertes Haus auf G oder H und sage der Bank, ich möchte jetzt nichts machen. Ich kaufe das einfach und lasse das laufen. Dann sagen die Banken, ich tue mich schwer damit, weil auch die müssen ja langfristig ihre Portfolien sauber halten. Da geht es ja um Thema grüne Portfolien und Sonstiges. Deswegen vielleicht auch da schon mal mein Tipp, wenn man ein schlecht energieeffizientes Haus kauft oder Wohnung, gut, bei der Wohnung kannst du wenig machen, aber wenn wir über ein Haus reden, dann sollte man direkt bei der Finanzierung schon mitbedenken, welche energetischen Maßnahmen kann ich denn direkt schon umsetzen. Dadurch kann ich mir diesen Zinsaufschlag sparen. Und ich habe natürlich auch direkt die Finanzierungskosten in der Hauptfinanzierung drin und muss nicht nach ein, zwei Jahren anfangen. Jetzt brauche ich aber eine Nachbeleihung und dann sind die Banken nicht mehr ganz so nicht ganz so nett und sagen, ja gut, du kriegst den gleichen Zins wie vorher, sondern für kleinere Anschlussfinanzierungen wird es natürlich dann auch wieder einen Zinsaufschlag geben.
Ja. Ja, also das Gebäudemodernisierungsgesetz, das möglicherweise kommt, ne, das haben wir dann auch da besprochen, dass führt auch dazu, dass die Banken sogar dann irgendwann einen höheren Eigenkapitalanteil hinterlegen müssen, wenn sie solche Gebäude finanzieren, was du gerade gesagt hast, Marius, quasi noch weiter verschärfen wird. Also das muss man auf dem Zettel haben. Man kann jetzt nicht sagen, okay, das Thema ist erledigt, aber ist klar, es wird nicht mehr ganz so heiß gekocht, wie es vor ein paar Jahren war, aber das haben wir damals auch schon gesagt, das kommt. Also wir werden CO2-neutral werden müssen und wir müssen uns darum kümmern, ne? Und G und H jetzt zu kaufen, bin ich exakt deiner Meinung, als ohne Plan, das ist eine schlechte Idee.
Ja, und es ist ja auch, also vielleicht mal energetisch ganz kurz, es ist ja mittlerweile nicht mehr so schwierig geworden, ein Energieeffizienzgebäude von G oder H auf, sage ich mal, einen D zu bringen. Also alleine, doof gesagt, ich baue eine Wärmepumpe ein und lande mindestens schon mal auf E oder F. Ob das jetzt Sinn oder Unsinn ist, muss man sich natürlich mit dem Energieberater anschauen. Aber rein vom Energieausweis und für die Anforderungen der Bank wäre das eine Möglichkeit, wo man sagt, gut, wenn die Heizung eh gemacht werden muss, dann spezialisiere ich mich auf Wärmepumpe oder Holzpellet. Auf jeden Fall nicht mehr Öl oder Gas. Und dann habe ich zumindest diese Anforderungen erfüllt. oder oberste Geschossdeckendämmung oder Fenstertausch, je nachdem.
Ja. Oft geht es auch viel simpler, als man denkt. Man muss nicht nur in Heizung. Ja, man kann in Heizung, ja, auch das geht manchmal sehr simpel, aber man muss es ein bisschen kapieren und verstehen. Also wenn man zum Beispiel Nachtspeicheröfen und man hat eine dezentrale Lösung von der Heizung, das ist dann oft sehr viel aufwendiger, die Heizung umzubauen. Vielleicht geht da was mit Dämmung oder so, aber das muss man von Objekt zu Objekt anschauen. Es gibt schon auch welche, wo man merkt, oh, egal, also um da jetzt, sagen wir, den Klassenerhalt zu schaffen und auf ein B oder C zu kommen, wird es schon sehr teuer. Die Objekte gibt es auch. Und dann gibt es andere, wo das mit relativ einfachen Maßnahmen geht. Also ein bisschen verstehen muss man es. Und werden wir gleich sehen, das Verständnis der Bank gegenüber ausdrücken, zeigt auch, wie gut man unterwegs ist und professionell. Okay, jetzt lass uns mal kurz über Chart Nummer 10, Kapitalanleger mit höherem Beleihungsauslauf und geringerer Zinsbindung. Ihr habt hier ein ziemlich cooles Chart auch. Jetzt können wir mal lernen, was sind denn durchschnittliche Tilgungen? Was sind Zinsbindungen und was ist typischerweise Beleihungsauslauf, also der Eigenkapitalanleihen? Führ uns doch mal durch, Stefan.
Genau, was man auf dem Chart sieht, dass der Markt oder zumindest unsere Kundinnen und Kunden reagiert haben auf die Zinsentwicklung der letzten Jahre. Auf der linken Seite sieht man die durchschnittliche monatliche Tilgung. Die war in den Jahren der Niedrigzinsphase, und wir reden hier über die Anfangstilgung, doch sehr hoch. Also wir reden hier von Werten von 3,3, 3,4 bis zu 3,8% in den Jahren der Niedrigzinsphase. Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden haben sehr viel getilgt. Gab auch extrem hohe Anforderungen in der Niedrigzinsphase an die Tilgung von den Banken. Das heißt, die Mindesttilgung war sehr niedrig. Und man sieht aber, dass jetzt durch die Zinswende die Tilgungen deutlich gesunken sind. Im letzten Jahr jetzt auf 2,2%, sowohl für Kapitalanleger als auch für Eigennutzer. Das heißt, ein Stück weit wird die Zinsentwicklung, die Zinserhöhung abgeschwächt, was jetzt das Thema Rate betrifft, durch eine niedrigere Anfangstilgung, die aber dennoch jetzt aus Bankensicht unter Risikogesichtspunkten okay ist, weil sich die durchschnittliche Laufzeit dadurch nicht so stark erhöht hat, der Finanzierung.
Warum, Stefan, warum tilgt der Kapitalanleger im Jahr 2017, 18 mehr als der durchschnittliche Kunde? Hat er bei Immocation nicht zugehört, oder?
Ja, damals war der noch nicht so groß, oder? Ja. Da, vielleicht mittlerweile. Gerade wenn es gehen, ja. Nee, kann ich dir jetzt nicht beantworten, aber also wir haben natürlich auch viele Kapitalanleger, die jetzt nicht den Weg gehen wollen, die viele von eurer Zielgruppe gehen wollen, im Sinne von skalieren und bis hin zu 10, 15, 20 Wohnungen oder noch größer, sondern wir haben auch viele Kapitalanleger in unserem Portfolio, die halt eine oder zwei Wohnungen mal kaufen als Kapitalanlage, und die haben dann auch keinen großen Schmerz damit, ihr Eigenkapital einzubringen und auch höher zu tilgen.
Ja. Ich möchte gleich den Ball rüberspielen zu Marius. Was geht denn gerade an Tilgung typischerweise? Ich erkläre es ganz kurz nochmal. Wir wollen uns natürlich alle nicht überschulden, aber Tilgung bedeutet, wenn ich viel anfängliche Tilgung vereinbare, aus meiner Sicht eine erstmal geringere Eigenkapitalrendite, die ich rausbekomme, weil ich ständig dann Eigenkapital vielleicht wieder reingeben muss, ne? Und was ich wirklich auch für einen Einsteiger, also guckt euch euer Zinsänderungsrisiko an. Wenn ihr wenig tilgt, ihr müsst natürlich lange festschreiben, ne? Und wirklich gucken, dass ihr die Nummer im Griff habt, wenn das dann irgendwann ausläuft. Wir haben sehr, sehr vieles selber auf 20 Jahre festgeschrieben. Aber ich habe lieber eine niedrige Tilgung, eine niedrige Rate an die Bank und habe das Cash auf meiner Seite. Aber bitte nicht, um davon in Urlaub zu fahren, sondern um finanziellen Puffer zu haben, flexibel zu sein. Und ich kann ja, wenn man ein gutes Gefühl gibt, immer noch Sondertilgen. Ja, mache ich, obwohl Stefan sagt, ey, bist du des Wahnsinns, mache ich hier quasi in großen Chargen für mein Eigenheim, weil da fühlt es sich einfach an als, hey, komm, das soll einmal mir gehören. Ja. Und Stefan sagt, ey, weißt du, was wir mit dem Geld an anderer Stelle, was du eigentlich für Eigenkapitalrenditen einfach, ich weiß, aber das ist ein emotionaler Punkt. Ja. Kann man immer noch machen, aber macht bei Kapitalanlage eben Sinn, möglichst wenig zu tilgen. Marius, wie wenig kann man denn tilgen im Moment?
Ja, also es ist tatsächlich gekoppelt, also der Tilgungssatz ist bei vielen Banken mittlerweile gekoppelt an den Beleihungsauslauf. Das bedeutet, willst du eine 100% Finanzierung machen oder du versuchst sogar eine 110%, die noch möglich ist, aber eben unter bestimmten Bedingungen, dann ist es schon so, dass die Tilgungsanforderungen auf Mindestsätze von 2%, manchmal 2,5% schon gesetzt werden. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es Banken, Und das ist ja eigentlich genau das, was wir täglich tun. Wenn wir jetzt nur eine Bank anbieten würden, die sagt 2% Tilgung, dann hast du halt ein Angebot. Aber wir haben ja eben eine breite Produktpalette, wo wir auch sagen, es gibt Banken, auch Regionalbanken, Sparkassen, die sagen, ich kann noch auf 1% Tilgung runtergehen, wenn Bedingungen ABC erfüllt sind. Bedingung ABC, um das jetzt mal zu konkretisieren, du hast eine Bonität, die ist ausreichend, du hast Eigenkapital als Reserve, das ist ganz wichtig. Also mit 2.000 netto und 3.000 Euro Rücklagen auf der Bank kannst du eine 110% Finanzierung einfach nicht durchbringen. Das ist den Banken zu risikoreich geworden. So, deswegen, du musst ein, zwei Bedingungen erfüllen und dann kannst du die Tilgung aber auch runtersetzen auf 1,5, manchmal 1%, je nachdem. Ne? Wenn man es jetzt mal so pauschalisieren würde, 100% Finanzierung, Tilgung irgendwo bei 2 bis 1,5% ist so der Durchschnitt, was die meisten Banken machen.
Ja, lohnt sich, diese Bedingungen zu erfüllen. Okay, Stefan, Zinsbindung?
Genau, was man auf dem Chart sieht, ist, dass die durchschnittliche Zinsbindung in der Niedrigzinsphase deutlich hochgegangen ist. Also wir waren bei Eigennutzern bei 14 Jahren. Also das heißt, die klassischen 10 Jahre, da sind unsere Kundinnen und Kunden schon von abgewichen und haben sich halt dieses günstige Zinsniveau dann auch für eine längere Zeit gesichert. Wir sehen aber auch, dass jetzt seit Zinsanstieg die Zinsbindung deutlich runtergegangen ist, die durchschnittliche. Und jetzt liegen wir wieder bei den 10, 11 Jahren im Schnitt, die es auch historisch eigentlich eher der Durchschnitt waren. Aus meiner Sicht, du hast es gerade angesprochen, lohnt sich immer noch der Blick hin Richtung 20 Jahre Zinsbindung. Gerade für Investoren, also ich glaube, das Zinsänderungsrisiko ist eins der größten Risiken beim Immobilienkauf, gerade für Kapitalanleger. Wir haben gesehen, wie schnell die Zinsen reagieren können. Gerade im Jahr 2022 hat man so einen Zinsschock gesehen. Und wir haben auch gesehen, was das dann für die Preise macht. Ja, deshalb aus meiner Sicht ist es immer noch ein durchaus realistischer Weg, den man sich anschauen sollte, sich die Zinsen auf 15 oder 20 Jahre zu sichern, um einfach das Risiko aus der Gleichung rauszunehmen.
Ja, also ich habe gerade, es geht ja in Zeiten von KI relativ schnell auf den paar Tagen, die wir da diese Mastermind hatten, viel über unser Portfolio nachgedacht und habe dann quasi einmal die Frage gestellt, jetzt stell mir mal bitte quasi die Töpfe da, in denen unsere Finanzierungen auslaufen und berechne im Verhältnis zur aktuellen Miete, wo steht jeweils die Bankrate im Verhältnis dazu, wenn wir jetzt mit aktuellen Zinsen festschreiben würden. Ja, und dann gibt es eben ein paar Töpfe, die in den nächsten Jahren auslaufen. Dann gibt es davon auch noch welche, wo wir bei den Immobilien noch nicht so viele Renditen gesehen haben, ja, zum Beispiel die Immobilien in Bayern. Da ist das schon ein echtes Thema, wo ich sage, wow, wir haben die halt gekauft, bevor die Zinsen so hoch gegangen sind. Das heißt, da haben wir jetzt möglicherweise, wenn wir neu festschreiben, eine Bankrate, die ein kleines Stück sogar über den Mieten liegt. Das heißt, wir legen da gut weiter drauf, ja. Und was aber mich extrem, das sind aber kleine Teile des Portfolios. Und die großen Töpfe, die auslaufen, die laufen in vielen, vielen Jahren erst aus und sind auch jetzt schon, wo du siehst, boah, wenn du jetzt selbst das machen müsstest mit aktuellen Zinsen, wären die super. Wir wären halbe Bankrate von der Miete. Und das beruhigt mich extrem. Und ich bin sehr dankbar rückwirkend für die Entscheidung, ne? Und das, was Stefan da alles, oder wie er insistiert hat, hier teilweise auf 20 Jahre festzuschreiben. Also diesem Drang zu widerstehen, so ein bisschen, ja, was sagt ihr gerade, was ist der Unterschied in Basispunkten, was würdet ihr sagen, von 10 zu 20 Jahren?
Also aktuell, es ist natürlich je nach Bank unterschiedlich. Es gibt ja auch manche Banken, die 20 Jahre aktuell gar nicht anbieten. Aber wenn du jetzt mal so einen Vergleich nimmst, also so 0,4, 0,5 kann von 10 auf 20 Jahre schon definitiv sein. Also da ist schon ein gewisses Gap zwischen. Das ist halt immer, willst du mehr Sicherheit, solltest du die 20 Jahre nehmen. Willst du den günstigsten Zins und auch die günstigste Bankrate, dann solltest du bei 10 Jahren irgendwo landen.
Stefan, genau. Du hast da einen Chart dazu sogar gehabt.
Ja, genau. Also wir haben jetzt den Aufschlag mal mit einem Swap zwischen 10 und 20 Jahre Swap. Seite 28 ist das, Marco. Da sieht man, dass dieser Aufschlag im Moment immer noch relativ günstig ist. Also der Aufschlag beim Swap ist natürlich etwas geringer als den Marius gerade gesagt hat bei der Bankrate oder bei der Bankfinanzierung. Aber historisch ist der Aufschlag, den wir jetzt sehen, zwischen 20 Jahre und 10 Jahre immer noch recht gering. Wir hatten mal eine Phase, da waren die Zinskurven invers, da war 20 Jahre beim Swap sogar günstiger als 10 Jahre. Die sind jetzt vorbei. Also wir nähern uns wieder eigentlich so dem langfristigen Trend an, dass 20 Jahre natürlich deutlich teurer ist, aber immer noch ein Aufschlag aus meiner Sicht, den man sich gut anschauen sollte, ob die Versicherung, die man hat und die Sicherheit, die man dadurch gewinnt, nicht den Aufpreis wert ist. Und vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du vorher gesagt hast, Marco. Ich glaube, gerade wenn man ein Portfolio hat an Immobilien, wäre es aus meiner Sicht halt sinnvoll, dieses Anschlussfinanzierungsrisiko zu verteilen auf mehrere Jahre und nicht auf einen Zeitpunkt, dass alle Finanzierungen zum gleichen Zeitpunkt auslaufen, ist aus meiner Sicht eine Erhöhung des Risikos, die man eigentlich absolut vermeiden kann.
Ja. Sehr gut. Ich glaube, es ist auch okay, dass wir hier das einmal noch genauer erklären, dass wir niemanden verlieren. Also über dem Chart steht, Aufschlag zwischen 20 Jahren und 10 Jahren beträgt 21 Basispunkte. Da sagst du, also das ist jetzt beim Swap. Jetzt aus der Praxis, vielleicht sind es dann 30 Basispunkte, also 0,3. Ja, Marius, du hast gesagt, es kann teilweise sogar noch ein bisschen höher sein. Das muss sich dann jeder überlegen, wie viel ihm das wert ist, dass er da quasi gut schläft. Aber erklär noch mal kurz inverse Zinskurve, weil das schon super spannend ist, was der Markt in der Zeit erwartet hat im Vergleich zu dem, was er normalerweise erwartet.
Genau, also normalerweise rechnet der Markt, eine normale Zinskurve ist so, dass die ansteigt. Das heißt, die langen Zinsbindungen sind teurer von der Verzinsung oder von der Renditeerwartung der Investoren im Vergleich zu einer kurzen Zinsbindung. Das heißt, 5 Jahre ist teurer, ist günstiger als 10 Jahre, 10 Jahre ist günstiger als 20 Jahre. Und wir hatten eine Phase, das war eben nach der Zinserhöhung 2022, 2023, wo die Zinskurve invers war. Das heißt, eine kurzfristige Finanzierung war teurer als eine langfristige Finanzierung. Ja, das war zum Beispiel schlecht für Aufteilergeschäft. Wenn man variabel finanziert hat, hat man vielleicht mal 6% gezahlt. Die 10-jährige Kondition war aber deutlich teurer, deutlich günstiger. Und das ist aber eigentlich eine wirklich sehr anormale Situation, die wir für 2 Jahre hatten, die sich jetzt in den letzten 1-2 Jahren wieder normalisiert hat.
Das ist gerade so sinngemäß, sagt die Bank, also wenn du bereit bist, den Mist dir jetzt 20 Jahre festzuschreiben, kriegst du es ein bisschen günstiger, weil wir schon glauben, dass das für uns dann gut ausgeht.
Ja, genau, also anders gesprochen rechnet der Markt damit, dass langfristig die Zinsen halt eher sinken werden, ja, und als dass sie steigen werden. Das, und das war in der, so. das war in der Phase der Fall.
Und jetzt haben sich alle an die Zinsen gewöhnt, jetzt ist es nicht mehr so.
Richtig.
Letztes Chart, bevor wir dann konkret in die Tipps zu den Banken gehen. Zinsbindung hatten wir gerade, jetzt gibt es da auch noch. Das finde ich auch interessant, durchschnittlicher Beleihungsauslauf, also im Prinzip, wie viel Eigenkapital eingesetzt wird. Und jetzt, wer das anguckt, der sieht ein Chart quasi mit einer Kurve, die von ganz unten nach ganz oben schwankt. Aber eigentlich hat sich relativ wenig verändert, ist meine Conclusion. Man hört ja, boah, jetzt musst du richtig viel Eigenkapital einsetzen, das hat man schon 2022 gehört, jetzt nochmal. Wie sieht es in der Praxis aus, Stefan? Was sagt das Chart?
Nee, wie du sagst, das Chart ist vielleicht etwas von der Skalierung irreführend, aber im Endeffekt hat sich der Eigenkapitaleinsatz wenig verändert. Also wir bewegen uns immer im Raum zwischen, ich mal, 74% und 84%. Und die Schwankungen sind, das ist jetzt über einen Zeitraum von 16 Jahren, aber im Schnitt sind wir immer so um die 20% Eigenkapitaleinsatz bei den Finanzierungen. Das hat sich auch nicht groß verändert. Ja, mal ein bisschen nach oben oder nach unten und etwas höherer Eigenkapitaleinsatz für die Eigennutzer wie für die Kapitalanleger, aber im Endeffekt ein relativ konstantes Bild.
Marius, kannst du das aus der Praxis bestätigen? Der Kapitalanleger, würde ich vermuten, kämpft um weniger Eigenkapital, also jetzt zumindest heute.
Genau, also die Gespräche sind immer relativ ähnlich. Von der Community, von Immocation, doch sehr stark Richtung 100%, 110% wird mal versucht. Ich habe auch schon dieses Jahr Finanzierung durchbekommen mit 110%. Also es ist nicht so, dass es gänzlich ausgeschlossen ist. Das ist möglich, definitiv. Meistens ist es aber so, dass der Deal sich nochmal vom Zinssatz her auch deutlich verbessert, wenn wir dann doch nochmal 5% Eigenkapital, 10% Eigenkapital mit einbringen. Also man muss immer gucken, wie hantiere ich mit meinem Eigenkapital und vor allem, wie viel habe ich danach noch, wenn ich ja natürlich mehr kaufen möchte. Aber es ist generell schon gut, wenn ich nochmal 5-10% Eigenkapital mit einbringe, weil sich dann der Zins eben nochmal deutlich nach unten setzt und ich auch die Möglichkeit habe, die Tilgung durch mehr Eigenkapitaleinsatz wieder zu senken. Dadurch habe ich einen besseren Cashflow. Also das spielt ja dann alles miteinander zusammen.
Ja, okay. Dann wäre es mal konkret in Richtung Banken. ist, das Gejammer wird immer größer, wenn ich es mal so sagen darf, von befreundeten Investoren, von Leuten aus der Community, also sei es von demjenigen, der jetzt die erste Wohnung zur Kapitalanlage kauft oder derjenige, der schon sehr viel finanziert oder auch von befreundeten Finanzierungsvermittlern, also auch ne, quasi wie euch. Also es wird immer so, oh, mit den Banken, es ist einfach ein bisschen schwerer geworden. Was ist das so, Marius? Und wenn ja, was ist da los?
Es ist anspruchsvoller geworden. Also du musst vor 6, 7, 8 Jahren musstest du nicht so viele Anforderungen mitbringen, um eine Finanzierung zu bekommen wie heute. Das ist der große Unterschied. Die Objektunterlagen haben sich teilweise sehr stark verschärft, was du vor ein paar Jahren nicht gebraucht hattest. Es wird sehr stark auf eine richtige Wohnflächenberechnung geachtet, ob die Grundrisse auch wirklich passen und nicht auf dem Papier gezeichnet sind, ob der Energieausweis gültig ist. Diese Anforderungen, ob der Grundbuchauszug gültig ist, das sind Anforderungen, die es meistens langwieriger machen in der gesamten Finanzierung, weil natürlich nicht jeder Käufer und auch jeder Verkäufer automatisch alle Unterlagen immer perfekt zum aktuellen Punkt hat. Zu den Banken generell, sie sind vorsichtiger geworden, welchen Menschen sie konkret Finanzierungen geben. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also vorher war einfach die Masse an Menschen, die von vornherein eine Finanzierungszusage bekommen haben, deutlich größer, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, aus meiner Sicht muss man schauen, wie stehe ich selber da, erstmal eine Analyse für sich selber zu machen, um dann zu sagen, okay, und wie kann ich das jetzt der Bank präsentieren? Weil wenn ich gut vorbereitet bin, dann ist es nach wie vor immer noch so, dann kann man weiterhin finanzieren und kriegt auch gerne Geld von der Bank, weil die Banken verdienen ja letztendlich Geld durch Kredite. Also die wollen ja schon Geschäft machen. Es ist nicht so, dass das Geschäft eingeschlafen ist und die das aktiv blockieren. Sie sind aber picky geworden, was die Kunden angeht.
Okay, bis hierhin finde ich eine gute Nachricht. Wenn die Banken pickier werden, das bedeutet, dass wir im Einkauf bessere Chancen haben, weil Deals platzen bei unseren Konkurrenten oder bei den Eigennutzern, die vielleicht dieselbe Wohnung gerade kaufen wollen, was schon mal dann super ist, ne? Und wir können es dann als Kapitalanleger kaufen. Und viele Dinge, die du gerade gesagt hast, die müssen aber zum Standard gehören. Also ich muss natürlich meine Immobilie, da schon meine Bonität, meine Unterlagen, das alles professionell aufbereiten. Und es ist also, was halt, wie du sagst, ne? Ich glaube auch bei dem einen oder anderen, der ein gutes Gehalt vielleicht hatte, ne, und das war dann mehr oder weniger so, ja, klar ist der finanzierbar und was der jetzt als Objekt bringt, als erstes Objekt, ist egal. Hauptsache, wir geben dem quasi jetzt die Finanzierung, weil die Bonität covert das eh noch und so, ne, und da muss es nicht sogar hinschauen. Ist gerade gut, dass man das jetzt eben sehr, sehr präzise und sehr gut machen muss, gutes Objekt liefern muss, trennt halt auch die Spreu vom Weizen und macht total Sinn und wird dazu führen, dass in wahrscheinlich die Deals, die jetzt gemacht werden, in den nächsten Jahren rückwirkend auch ziemlich gute Deals waren, ne? Und die Leute da sehr gut eingekauft haben. Okay, aber lass uns nochmal etwas konkreter reingehen. Längere Bearbeitungszeiten höre ich auch, inklusive so, boah, mir wird kurz vorher dann nochmal abgesagt von der Bank, die auch von Profis, ne, die ich kenne, die das schon sehr intensiv machen, die sagen, ey, das gibt's überhaupt nicht. Ich meine, also dem Typ kann ich vertrauen eigentlich bei der Bank. Der hat mir auch gesagt, ja, das passiert und das weiß ich auch, dass der das so meint. Und plötzlich kurz vor knapp, 2 Wochen vor, weiß ich nicht, ich brauche jetzt die Finanzierung wirklich, ist dann so, wir machen es doch nicht. Sind die selber unsicher? Spürst du das auch?
Ich war ja früher selber Baufinanzierer in der Volksbank gewesen für eine gewisse Zeit. Und da habe ich das Ganze ja mitbekommen, wie das auch innerhalb der Banken läuft. Wenn der Banker dir vorne sagt, okay, das machen wir, ich will das Geschäft machen, ich kenne dich vielleicht auch schon 3, 4, 5, 7 Jahre, das hat immer geklappt, das kriegen wir hin. Dann gehen wir als Käufer, als Finanzierer auch erstmal davon aus, super, das passt. So, jetzt gibt der Banker das in der Marktfolge weiter. Die Marktfolge schaut mit ganz anderen Augen drauf, schaut sich Kennzahlen an, prüft das Ganze. Und da liegt aktuell das Risiko. Einmal in der Bearbeitungszeit, das ist meistens wirklich in dem Thema Marktfolge aktuell. Die Marktfolge benötigt einfach mehr Zeit aktuell, um die Finanzierung komplett durchzukriegen. Also es ist nicht so, dass die Zeit von ich möchte ein Objekt kaufen und der Banker sagt mir, ja, das machen wir, das geht relativ fix. Ab diesem Zeitpunkt geht es ja dann drum mit, okay, jetzt werden die Verträge erstellt, jetzt wird das geprüft, vielleicht gibt es nochmal eine Objektbesichtigung vor Ort. Dieser Zeitraum, der dauert aktuell deutlich länger als früher. Und deswegen zieht sich die Gesamtfinanzierung nach hinten raus. Und deswegen sagen wir, es sind längere Bearbeitungszeiten in Summe.
So, woher kommt das, würde mich interessieren. Also macht Sinn, muss erstmal jeder für sich wichtig zur Kenntnis nehmen, bedeutet gegebenenfalls dann, ne, mehrere Banken anfragen, ne, vielleicht über euch, aber also wirklich sich Mühe geben bei dem Prozess. Ich habe schon oft gehört, auch 2022, so jetzt haben die Risikovorstände übernommen. Kann man auch ganz einfach, es gibt quasi den Vertrieb und die sich ums Risiko kümmern oder den Vertrieb und die Marktfolge oder wie auch immer. Und jetzt ist quasi eher, weil wieder Unsicherheit drin ist, also ich weiß nicht, was war der Auslöser? War der Auslöser dafür der Iran-Krieg jetzt wirklich, der nochmal dafür gesorgt hat, dass ich seit Monaten das höre, dass das einfach zäher ist? Oder ist das was eigentlich schon länger da ist aus deiner Sicht?
Ich würde es nicht am Iran-Krieg festmachen. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren, die man da jetzt mit beachten muss. Und einmal, die Banker haben es vorne schwieriger, das in der Marktfolge zu genehmigen. Dann kommt der zweite Punkt dazu. Die Marktfolge hat natürlich auch höhere Anforderungen bekommen, auch gerade von EU-Ebenen, wie genau sie das prüfen müssen. Das Gesamtportfolio der Bank kannst du nicht mehr so weit dehnen. Ne? Also es wird halt schon auch von der BaFin deutlich genauer drauf geguckt. Deswegen gehen die Vorstände natürlich gerade eher ein bisschen konservativer an alle Dinge dran. Und dieses Gesamtpaket führt natürlich dazu, dass wir jetzt halt einfach sagen, okay, es wird schwieriger zu finanzieren.
Ja, okay. Also jetzt fassen wir mal zusammen, was wir tun können, um damit umzugehen. Ich bin jetzt der Kapitalanleger, der sucht eine Finanzierung, weil er verstanden hat, oh, ich kann jetzt ganz gut vielleicht einkaufen gerade, muss aber die Finanzierung wirklich in der Tasche haben jetzt. Das macht den Unterschied, das muss jeder kapieren. Also ich gebe jetzt viele Angebote ab, bin am Markt aktiv. Ein nicht Zünglein an der Waage, sondern wirklich das große Pfund, was ich in der Hand habe, wenn ich dann am Markt aktiv bin, ist, wenn der Makler, der Verkäufer über die Zeit spürt, okay, der ist wirklich finanzierbar. Was würdest du sagen, tun wir, damit wir das wirklich Sinn machen?
Ganz klassisch, du musst die Objektunterlagen im besten Fall schon, wenn du mit der Bank zum ersten Mal sprichst, alle schon bereit liegen haben. Also das heißt, kümmere dich frühzeitig darum, mit dem Makler oder dem Verkäufer abzustimmen, welche Unterlagen du auch sehr wahrscheinlich benötigst. Lade deine gesamten Gehaltsabrechnungen hoch, also sei da einfach gut vorbereitet insgesamt. Und dann gucke natürlich vorher, dass du das Objekt auch entsprechend kalkuliert hast. Also wenn wir jetzt mal von einem Mehrfamilienhaus ausgehen, Mehrfamilienhäuser werden ja in der Bank nach Ertragswert bewertet. Wenn du jetzt einen Faktor 20 hast und du sagst, das rechnet sich für dich, dann heißt es ja noch lange nicht, dass es sich für die Bank rechnet. Das heißt, da solltest du im Kopf schon haben, die Banken rechnen nochmal konservativer auch das Thema Einkaufswert ein. Wenn das alles stimmt, dann kriegst du auch zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Finanzierung.
Ja, cool. Wer das machen möchte, kann das über euch tun. Wir partnern seit Jahren schon und wir durften bei euch auch Berater ausbilden, quasi bei uns auch im Ausbildungsprogramm, damit jeder von euch die Sprache der Kapitalanleger spricht. Man hört es raus, wie du sie sprichst, Marius. Ja. Ihr könnt auf immocation.de/Finanzierung gehen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich will jetzt konkret was finanzieren, das über die Intip tun, ihr fragt dann, wie viele Banken an? Ein paar hundert wahrscheinlich, ne?
Genau, also wir haben bis zu 500 Banken im gesamten Portfolio. Man muss regional natürlich sagen, also eine Sparkasse in München wird selten in Hannover was finanzieren. Ja, also regional grenzt sich das ein. Aber insgesamt haben wir, ich würde schon sagen, eigentlich den deutschen Markt abgedeckt.
Ja, und das ist wirklich ein großer Vorteil, weil einfach zur eigenen Hausbank gehen, ne? Und das ist halt immer oft der Weg, den viele dann gehen und dann, oh Gott, mit der, da komme ich ja gar nicht hin und so. Genau, und ihr helft den Kapitalanlegern, dass sie den Job möglichst gut machen, so wie du ihn gerade beschrieben hast, Marius. Ne?
Absolut. Also ich mache den ganzen Tag ja nichts anderes. Ich bin ja in der Spezialisierung von Immocation drinne, mit noch knapp 60 anderen in Deutschland. Und da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das gesamte Team perfekt ausgebildet ist, was Kapitalanleger, was Banken angeht, was auch strategische Beratung angeht. Also wir gehen ein bisschen anders dran als vielleicht der Banker vor Ort, der dann auch sagt, ja okay, du willst die Wohnung kaufen, alles klar, mache ich. es geht ja eigentlich um viel mehr. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt meine dritte Wohnung kaufen, aber in den nächsten 3 Jahren möchte ich gerne 30 Einheiten aufbauen, dann musst du ja jetzt schon die richtigen Entscheidungen treffen bei Finanzierung, bei Bonität, bei Einkaufspreis, damit du in 2-3 Jahren immer noch finanzieren kannst.
Ja.
Ja, und das ist das, was wir eigentlich schwerpunktmäßig auch machen. Wir denken das Strategische mit.
Toll, also nutzt den Weg. Wir haben es wirklich, bin sehr, sehr happy, dass wir die Partnerschaft haben, immocation.de/Finanzierung. Dann habt ihr Deutschlands größten Finanzierungsvermittler auf eurer Seite, der spezialisiert ist auf Kapitalanlage und auf euch als Investor. Es kostet euch nichts extra an Finanzierungsvermittlern, und das wird quasi von den Banken bezahlt. Und ist mir noch wichtig, der Hinweis, wir kriegen jetzt nicht irgendwie ein Kickback für jede abgeschlossene Finanzierung als Immocation oder so. Ne? Das passiert ja auch nicht. Okay, Ausblick. Stefan, wie ist dein Blick auf den deutschen Immobilienmarkt für die
nächsten Jahre? Jetzt packe ich mal die Glaskugel aus. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die ganzen Turbulenzen, die wir hatten in den letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahren, hatten wir eigentlich keinen normalen Markt. Für mich hat sich da eine gewisse Normalisierung jetzt eingestellt in den letzten, ich würde mal sagen, 2-3 Jahren. Also wir hatten lange Jahre der Niedrigzinsphase, die ist zwar auch anormal, weil wir de facto enorme Kaufpreisentwicklung hatten und einen enormen Boom auf Immobilien, der nicht zu mehr Transaktionen geführt hat, aber dazu geführt hat, dass das Finanzierungsvolumen halt deutlich gestiegen ist, vor allem über die Kaufpreise. Dann hatten wir einen Schock im Jahr 2022 durch diesen Zinsanstieg, der dazu geführt hat, dass der Markt sich halbiert hat und de facto zum Erliegen gekommen ist. Also innerhalb von kurzer Zeit ist es von einem absoluten Verkäufermarkt in einen Käufermarkt umgesplittet. Und was wir jetzt sehen, eigentlich die letzten 2-3 Jahre und der Iran-Krieg, du hast es vorher gesagt, ist da eigentlich eher eine kleinere Bewegung nach oben, was die Zinsen betrifft. Deshalb sieht man eigentlich schon, dass sich diese Normalisierungsphase einfach fortsetzt und wir wieder in normale Gefilde kommen, im Sinne von normale Kaufpreisentwicklung, 2-3% plus pro Jahr, normales Zinsniveau um die 4% für eine 10-jährige Finanzierung, da kannst du nach oben und nach unten gehen. Wir sehen halt, dass diese Normalisierung noch sehr stark auf dem Thema Kaufbestand fußt. Was noch keine große Rolle spielt, ist der Neubauer. Ich denke schon, dass der die nächsten Jahre zurückkommen wird. Auch das Thema Anschlussfinanzierung wird stärker zurückkommen. Und dann glaube ich, dass dieser Markt einfach den Weg der Normalisierung fortsetzt. Ja, ohne diese enormen Schwankungen nach oben und nach unten, die wir die letzten 15 Jahre gesehen haben. Und ich glaube, das ist auch für Investoren ein gutes Umfeld, dass es einfach zu mehr Stabilität kommt. Aber natürlich kann es immer externe Schocks geben. Ja, und der Iran-Krieg war so ein kleines Warnsignal, dass es immer kommen kann. Und das kann dazu führen, dass auch Zinsen mal wieder steigen oder auch wieder fallen. Und man soll sich da als Investor, glaube ich, nicht verunsichern lassen von solchen Bewegungen nach oben, nach unten, sondern eher langfristig denken, seinen Weg gehen, sicher kalkulieren, sicher finanzieren, langfristig denken. Und dann, glaube ich, ist das ein Markt, der weiterhin sehr attraktiv ist und an den wir absolut glauben und wo wir denken, dass wir dann eine schöne Entwicklung sehen werden in den nächsten Jahren.
Also, geht Immobilien kaufen, seid mutig, aber bitte seid auch fleißig, das gehört dazu, sonst geht es nach hinten los. Seid fleißig, macht gute Finanzierung, gebt euch Mühe in der Arbeit mit den Banken. Wenn ihr einen Profi an der Seite haben wollt, nehmt die Interview mit, immocation.de/Finanzierung, das ist der Weg. Vielen Dank, Stefan, vielen Dank, Marius, bis zum nächsten
Post. Danke, Marco.
Ciao.
Ciao.